Moin! Moin und herzlich willkommen zu Female St. Pauli Stories Nummer 39. Ich habe es letztes Mal falsch gesagt. Heute kommt die 39. Folge und dann erst die 40. Ich freue mich ganz doll. Ich habe heute eine wirklich ganz besondere Sportlerin zu Gast. Erst vor 2 Jahren hat sie ihren ersten Triathlon gestartet und ist dann direkt unter die Top 10 beim World Championship in Hamburg gelandet und wurde dann auch zu Recht mit der FCSP Ehrennadel ausgezeichnet. Ja, wie das alles kam und was Triathlon so ausmacht und all das erfahren wir heute von Claudia, Spitzname Torpedo Claudi. Claudi, freue mich voll, dass du da bist. Wie geht es dir?
Hi, ja, danke für die Einladung. Mir geht's gut. Ich komme gerade frisch vom Training, bin gut ausgepowert und freue mich auf die nächsten Minuten hier mit dir.
Und was hast du heute trainiert? Weil da kann man ja einiges Unterschiedliches trainieren, was ich mir sagen lassen habe.
Also ich habe heute 3 Trainings auf dem Programm und habe jetzt 2 gemacht. Ich war 1 Stunde auf dem Fahrrad, bin nur ordentlich Intervalle geballert. Das heißt Vollgas, also heute waren so 10 mal 1 Minute Vollgas, wow. Dann 2 Minuten Pause, 1 Minute Vollgas, 2 Minuten Pause. Und dann bin ich noch 20 Minuten gelaufen, auch heute eine sehr schnelle Einheit, also Koppellauf nennt sich das im Triathlon, dass man halt also koppelt, erstmal Fahrrad und dann eben direkt laufen geht, damit man die Muskulatur dran gewöhnt, dass man halt nach dem schnellen Fahrradfahren eben auch noch laufen kann. Also ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, wenn man lange Fahrrad fährt und dann müde Beine hat, wenn man vom Fahrrad steigt.
Dann laufe ich für gewöhnlich nicht noch.
Genau. Genau, und deswegen müssen wir als Triathletinnen das eben viel trainieren, dass wir koppeln. Genau, und das war heute und dann habe ich noch Athletiktraining, also Muskelaufbautraining, weil du das als Ausdauerathletin auch einfach schnell vergisst, dass du halt die Muskulatur aufbaust. Also 3 Trainings heute, 2 habe ich gemacht. Heute Abend muss ich also noch ein bisschen Kraftübung machen.
Wow, also Wahnsinn. Ich bin jetzt schon beeindruckt. Aber wir wollen natürlich auch bei dir heute über deine Fankarriere sprechen, weil ich weiß nicht, wann du das noch machst inzwischen deinen ganzen Trainings. Du bist auch noch Fan des FC St. Pauli. Mhm. Und wie bist du dazu gekommen? Also was war zuerst? Erst Sport, also erst Triathlon oder erst Fußball?
Ich glaube, das kam so beides ziemlich gleichzeitig. Ich bin, wann war das? Im Anfang 2024 nach Hamburg gezogen. Und wie das so ist, wenn man in eine neue Stadt zieht, wollte ich irgendwie in einen Verein und wollte das irgendwie auch mit Sport kombinieren. Und dann, genau, hat mir ein Kumpel erzählt, dass es eben eine Triathlon-Sparte gibt. Mein Onkel hat mich irgendwie auf die Idee gebracht, dass Triathlon ja vielleicht mal was für mich sein könnte, weil ich gut Fahrrad fahre, gut schwimme und gut laufe. Und ich war so, okay, probiere ich das mal. Und so ziemlich zeitgleich, dann im Sommer auch in dem Jahr, ist mein Partner damals nach Hamburg gezogen und der war schon immer ich bin St. Pauli-Sympathisant. Und der hat mich dann das erste Mal ins Stadion genommen. Ich habe auch so eine Handvoll Freunde in der Südkurve, auch aus Kiel. Also ich komme aus Kiel davor ursprünglich.
Okay, ich wollte gerade fragen, woher?
Genau, aus Kiel. Aus Kiel und da gab es auf jeden Fall auch ein paar Freunde, die dort schon in der Südkurve standen. Und es hat sich alles dann so ergeben, dass ich nach Hamburg kam. Ja, dass wir erstmal auf der Gegengerade waren und dann aber auch relativ flott in der Süd standen und dann bin ich auch nicht mehr von der Süd gegangen, weil ich es da einfach sehr gut fand.
Ja, was gefällt dir denn so an der Süd?
Ich finde die Fangesänge schon super und es macht einfach ultra Bock. So
macht
da
dir Spaß zu supporten.
Voll, genau. Und also ich würde auch sagen, das ist meine erste Stadionerfahrung war, wo ich mich als Frau auch wohlgefühlt habe.
Okay.
Also das ist mir sehr positiv aufgefallen. Ich war davor so in Wolfsburg im Stadion Eintracht Braunschweig, das ist so meine Heimat. Dann war ich irgendwie mal im Kiel im Stadion, aber es war alles nicht so, es war einfach alles sehr laut, aggro und irgendwie viel Alkohol und viel Männer einfach.
Komisch.
Und genau, irgendwie war es dann, also in der Gegengrade war es noch so mittel. Also ich fand es schon irgendwie sympathisch, dass es Flintereingänge gab und Flintertoiletten und ich war so, oh cool. Dass ich da nicht irgendwie mit Männern anstehen muss und fand es schon gut, dass da das einfach auch separiert wird und ich da auch irgendwie meine Rückzugsräume habe. Also wenn es mir zu viel wird, gehe ich auf eine Flintertoilette und chill da kurz so. Und genau, und auf der Süd habe ich einfach gemerkt, okay, hier sind auch einfach noch mal ein paar mehr Menschen, die so meine Werte vertreten. Genau, und das habe ich einfach gemerkt, dass ich mich da sehr wohl fühle und sehr sicher fühle auf jeden Fall.
Ja, ja, das ist doch schön, spannend. Ja, mit der Flinterschlange habe ich jetzt ja auch erst so vor kurzem für mich entdeckt, weil ich ja auch immer so spät erst ins Stadion komme. Und auf einmal war alles besser. Also es ist wirklich Wahnsinn, weil ich halt sonst echt immer so spät war und dann, oh nee, und wie. Und dann, ich kann das auch nicht so gut mit dem Durchdrängeln und find's auch, es ist immer schlimmer geworden. In der Gegengrade weiß ich nur vom Block 1, wie es ist, da ist überhaupt nicht schlimm. Aber in der Süd finde ich es auch schlimm. Viele sagen, in der Gegengrade ist noch schlimmer. Ich komme da halt einfach gar nicht mehr durch, gar nicht mehr zu meinem Platz. Und jetzt durch diese Flinterschlange war ich voll früh drin und das war alles schön. Das
ist eine Spitzenerfindung.
Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Und weißt du denn noch, was dein erstes Spiel so war?
Ich glaube, gerade gegen Freiburg. Mhm. Müsste ich jetzt wahrscheinlich nochmal 2024 in den Spielplan gucken. Aber ich glaube irgendwie, das war gegen Freiburg.
Ja. Ich glaube dir das.
Ja, aber genau, das war gegen gerade. Wo ich mich aber sehr gut noch dran erinnern kann, war auf jeden Fall auch das erste Spiel auf der Süd. Also ich weiß auch noch, dass das erste Spiel mich auf der Süd auch komplett überfordert hat, weil alles neu, super viele Leute, super viele neue Fangesänge, die du erstmal lernen musst.
Ja.
Dann irgendwie noch Pyrozünderei, dann noch dies und das. Und ich war so, oh Gott, was geht denn hier ab? Aber man gewöhnt sich da irgendwann dran und irgendwann ist das irgendwie auch normal. Das erinnere ich mich noch. Und, also ich erinnere mich so gut daran, weil das war dieses Skandalspiel, wo Eintracht Frankfurt diesen furchtbaren homophoben Banner hatte.
Ah, mit diesem
CBD statt CSD.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Doch, ja.
Und das war so meine erste Süderfahrung. Und deswegen ist mir das so krass im Kopf hängen geblieben, dass ich mir so dachte, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Also, was passiert denn hier? Und wir sind dann auch recht laut und recht zornig geworden. Und es war so auch der erste Moment, wo ich gemerkt habe, dass Fußball auch einfach krass politisch ist. Und wir hier eine richtig laute Stimme haben und Haltung zeigen, und das fand ich einfach richtig gut.
Ja, voll. Ja, super. Ja, das ist doch schön, dass es dich dann so gecatcht hat, und dann bist du auch auswärts gefahren, ne? Oder
nee, ich war noch nie auswärts.
Du warst noch nie auswärts.
Okay. Nein, nein,
das
nein.
Das heißt, zweite Liga. Ich finde, das ist eine super Liga, wo man mal auswärts fahren könnte, weil wir haben ja doch einige Vereine, die nicht so weit weg sind. Da könntest du ja doch, na gut, du musst auch wirklich viel machen mit deinem Trainieren. Ne?
Ja, also vor allem am Wochenende. Ja. Also ne, Wochenende, wo ich weniger arbeiten muss, habe ich einfach viel Zeit zum Trainieren. Das sind einfach die härtesten Trainingseinheiten. Mhm. Deswegen passt es eigentlich nicht, auswärts zu fahren. Außer in der Offseason könnte ich mir das schon gut vorstellen. Also so Oktober, November, Dezember, da könnte ich schon mal auswärts fahren. Ja. Und auch dieses Jahr wäre Bremen oder so gegangen, aber ja, genau.
Das sollten wir doch hinkriegen, mal sehen.
Ja.
Was war denn so dein bestes Erlebnis mit St. Pauli bisher?
Meinst du jetzt als Fan oder als Athletin?
Also eigentlich als Fan, aber kannst du natürlich auch beides sagen.
Als Fan, okay, ich glaube, ich würde sagen, ich fand den Weltfrauentag jetzt ganz gut. Ich fand es richtig schön, dass da so viele Frauen präsent waren, dass Frauen die Banner hochgehalten haben vorne, als sie sich auf den Zaun gesetzt haben. Das war irgendwie richtig schön. Und ich irgendwie so präsent auch Teil der Choreo war. Das war irgendwie schön.
Total. Ja. Ich war ja in der SprecherInnenkabine und ich war auch sehr stolz auf unseren Verein, dass wir hatten ja auch nur weibliche Interpreten als Songs, als Lieder im Stadion, und dass das halt auch so echt politische Songs waren dabei, dass das so geht, das hat mir mal wieder gezeigt, das ist echt cool, dass wir das so machen können. Und wir waren ja auch zwei Frauen in der SprecherInnenkabine. Das ist schon echt, stimmt, war ein schöner Tag auf jeden Fall.
Ja.
Also, außer Ergebnis war 0-0, ne?
Ja, das Ergebnis war so mittel.
Aber gut, ansonsten besser als so manch andere Spiel in der letzten Saison. Und hast du denn noch irgendwas, worauf du gern verzichtet hättest oder was nicht so cool war in den letzten Jahren?
Ja, ich bin so ein bisschen empfindlich, was die Pyrozünderei angeht. Und vor allem bei so Fanmärschen davor passiert das ja so sehr schnell und sehr doll und teilweise auch, ich finde, sehr gefährlich. Also es gibt auch einfach ein paar Menschen, die einfach die Pyros nicht mit Sicherheitsabstand zünden. Und da bin ich sehr empfindlich. Da kriege ich einfach sehr, sehr schnell Schiss, sehr Panik. Und dann denke ich mir manchmal, oh Leute, ey, denkt doch mal ein bisschen nach. Macht das vielleicht ein bisschen sicherer. Also ich check schon, warum die Leute das so machen. Aber ich merke so persönlich auch einfach so ein bisschen mit meiner psychischen Sensibilität, dass ich da einfach, also es macht mir keinen Spaß, wenn sowas Gefährliches in meiner Nähe ist.
Ja.
Genau, und da auch so wenig Rücksicht auf das Umfeld genommen wird. Und das, also es ist schon eine Konsequenz, dass ich einfach auf Fanmärschen nicht mehr gehe.
Ah, okay, ja.
Weil ich da einfach zu dolle Schiss bekomme. Oder halt nur wirklich sehr weit außen stehe. Oder mit Sicherheitsabstand einfach. Und das finde ich schon ein bisschen schade, weil ich da eigentlich schon gerne mitlaufen würde.
Ja, verständlich.
Aber gut, es ist einfach für mich dann im Endeffekt zu viel Stress. Und dann bin ich einfach nach einer Stunde völlig fertig. Genau, ja, und vielleicht auch so ein bisschen der Abstieg jetzt. Also ich weiß,
ach, dass ja, da war ja irgendwas.
Also ich weiß, dass ja, das für viele irgendwie nicht so schlimm ist und sich viele irgendwie auf die zweite freuen. Ich kenne St. Pauli ja in der zweiten noch gar nicht.
Mhm.
Ich kenne St. Pauli ja nur in der ersten. Ja, und ich fand es schon, irgendwie war es für mich ein sehr emotionaler Moment. Also da waren ja auch echt ein paar Leute in der Kurve, die so anfangen mussten zu weinen. Und dann stehen da so Leute und sagen, ey, ist doch nur Fußball, reiß ich da mal zusammen.
Nee.
Und ich war so, naja, es ist irgendwie viel mehr als Fußball. Also es ist irgendwie, also der Verein ist ja ein super krasser gesellschaftlicher Akteur, der echt eine große Reichweite hat. Und es macht für mich schon einen Unterschied, ob der in der ersten oder zweiten Bundesliga ist.
Definitiv.
Es ist einfach eine andere Präsenz. Und vor allem jetzt auch mit der politischen Lage in Deutschland hat mich das schon einfach traurig gemacht, dass das irgendwie auch so ein Symbolbild dafür ist, ja, wie das gerade so in Deutschland aussieht. Und da merke ich so, da muss ich mich ein bisschen von distanzieren, damit mich das nicht allzu traurig macht. Aber ich war schon einfach an dem Tag ein bisschen betröppelt.
Ja. Voll, also ich auch. Also ich habe tatsächlich in der dritten Liga angefangen, so richtig mit aktiv zu St. Pauli zu gehen. Deswegen war das für mich immer erste Ligaspiel total sonderbar und krass und so. Aber so war es ja die letzten Jahre jetzt auch nicht mehr. Ne? Also wie du schon sagst, voll viele kennen St. Pauli nur in der ersten Liga oder einige kennen St. Pauli nur in der ersten Liga, was für mich völlig irre ist. Und ja, das ist schon, war schon dann doch emotionaler auch bei mir, als ich so gedacht hätte. Ich dachte so, ach, komm, nicht so schlimm. Ich bin noch in jeder Liga dabei, aber ach, es war irgendwie einfach nicht schön. Ja. Aber gut.
Aber gut, dann erreichen wir die Leute in der zweiten Bundesliga. Ist ja auch okay.
Genau, und wie gesagt, dann fahren wir da mal auswärts, sind ein paar Spiele, die näher dran sind. Und die ganzen Ostvereine, die da ja noch drin sind, könnte ja auch interessant werden. Naja, gut, genug vom Fußball. Wir kommen zum Triathlon, weil da weiß ich noch nicht so viel drüber wie du. Für mich ist es ja, genau, ich sage ja mal, mein Triathlon ist zu Fuß zum Pferd gehen, dann reiten und danach in den See springen. Aber nein, Spaß beiseite. Sag mal, was genau macht den Sport denn aus?
Oh, so einiges. Also, ich würde schon sagen, dass man für den Sport so ein bisschen auch verrückt sein muss. Also, es ist ja irgendwie, das ganze Trainingspensum ist schon irgendwie jetzt nicht so richtig normal. Man muss auch einfach richtig Bock auf Ausdauer haben und vielleicht auch so ein bisschen Lust auf Abenteuer, weil es ist ja schon noch immer, sind immer verrückte Strecken. Wir schwimmen in furchtbaren Plörren, also in richtig dreckigen Seen teilweise.
Wo schwimmt ihr denn da?
Also hier in Hamburg ist es ja tatsächlich die Binnenalster.
Das wusste ich gar nicht. Das ist ja völlig crazy. Ja, also ich dachte immer, man darf da gar nicht rein.
Ja, das darf man wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie das Hamburg jedes Jahr hinbekommt, diese Qualitätswerte da einzuhalten. Aber das war ja auch in Paris Olympia auch einfach voll das Thema.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ja.
Das wurde ja auch wochenlang hin und her diskutiert, ob man diesen Triathlon überhaupt durch die Seine, durch den Fluss da laufen lassen kann.
Ja, aber ich dachte, dann haben die das total gereinigt oder so, aber...
Naja, also total reinigen, das kann man machen, aber sobald halt ein Regenschauer kommt und die ganzen Fäkalien von Tieren und sonst was in den Fluss gespült werden, bringt dir halt auch jahrelange Reinigungsmaßnahme im Fluss nichts. So, also du kannst da auch nicht alles kontrollieren und so ist es. Ich glaube, wir hatten die letzten Jahre immer Glück in Hamburg, dass es halt die Tage davor nicht dolle geregnet hat. Genau, aber das ist halt so ein Risikofaktor und es ist einfach ein Risikofaktor, auch den Triathlonsport zu betreiben, weil die Wasserqualität ist nicht geil. Man kann da einfach auch echt Krankheiten bekommen von so. Der Rennradsport ist nicht ungefährlich. Genau, und dann eben auch diese Ironman-Geschichten, das ist ja dieser Ultra-Triathlon, das ist auch einfach eine krasse körperliche Grenzerfahrung. So, also das ist schon ein Sport, der ist nicht so ohne. Ja.
Und ist das dann noch, das ist dann einfach schon auch Triathlon, aber nicht nochmal was extra krasseres?
Genau, also Triathlon ist ganz schön komplex. Also es gibt unterschiedliche Formate. Mhm. Es gibt in der Bundesliga zum Beispiel, startet man ganz viel die Sprintdistanz. Das sind 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Fahrradfahren und 5 Kilometer Laufen. Das okay. ist so eine Sprintdistanz, die auch jeder Mann, jeder Frau eigentlich ganz gut schaffen könnte, wenn man einigermaßen sportlich ist. Genau, der wird zum Beispiel auch bei dem Hamburg-Wasser-Triathlon Mitte Juli, wird er auch angeboten, die Sprintdistanz. Dann gibt es die Kurzdistanz oder die olympische Distanz. Das ist meine Hauptdisziplin. Okay. Die olympische Distanz, also 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Fahrrad fahren und 10 Kilometer laufen. Das ist die olympische Distanz.
Okay, ja,
genau. Wow. Auch schon. Und dann gibt es noch die Mitteldistanz, die ist dazwischen. Und der Ironman, was so die meisten Leute auch kennen vom Triathlon, das ist super abgefahren. Das sind 3,86 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Fahrradfahren und dann noch ein Marathon laufen. Also 42,196 oder was das ist. Ich weiß die Zahlen da hinten nicht so genau. Aber genau, 42 Kilometer und ein paar zerquetschte Laufen. Und das halt alles drei hintereinander weg.
Wahnsinn. Und dann hat man da erstmal einen Badeanzug an und dann steigt man aus und dann muss man sich nochmal umziehen, oder wie?
Nee, also in der Regel starten also die Profis und auch die Amateurprofis, so nenne ich sie, die starten schon mit dem Tree-Suit. Also das ist quasi ein Tree-3-Suit. Du kannst den halt beim Schwimmen anziehen, beim Fahrradfahren und beim Laufen.
Das ist ja crazy, aber dann ist er ja nass.
Der ist nass, aber der wird auf dem Fahrrad auch schnell trocken. Ja.
Aber allein das, okay, spannend, ja.
Genau.
Alles klar. Und dann der FC St. Pauli, der hat halt auch die Triathlon-Abteilung. Mhm. Und da bist du ja dann logischerweise auch. Und wo trainiert man? Also du hast schon gesagt, in der Binnenalster. Und wo noch?
Nee, da trainieren wir nicht.
Ah, okay.
Das ist nur der Wettkampf. Das geht niemand
hingehen und immer gucken, ob ihr da auftaucht.
Nee. Da geht, glaube ich, niemand freiwillig rein. Freiwassertraining machen wir ein bisschen in der Dove Elbe. Mhm. Wir auch manchmal im Stadtparksee. Der geht auf jeden Fall noch von der Wasserqualität, würde ich sagen. Es gibt aber auch viele, die gehen da einfach nicht rein. Wir trainieren eigentlich überall in der Stadt. Also okay. Wir haben einfach ein crazy Trainingsangebot vom Festlandbad über Alsterschwimmhalle, das St. Pauli-Bad, als es noch nicht renoviert wurde wie gerade. Wir haben eigentlich überall irgendwie Trainings in der Stadt. Wir haben unterschiedliche Lauftrainings, also wir haben Lauftraining, was hier am Stadion beginnt, wir haben Lauftraining, was in Dulsberg auf der Tatanbahn ist, wir hatten irgendwie im Alsterdorf noch eine Tatanbahn, eine Indoor-Tatanbahn, vor allem für den Winter, also das sind diese Leichtathletikbahnen, und was fehlt dann noch? Fahrradfahren, die sie ja meistens auf dem Deich, weil das einfach eine sehr gute Rennradstrecke ist. Da haben wir haben aber auch ein paar Radgruppen, die fahren die Elbe lang, also die eher hier im Viertel wohnen, die fahren Richtung Elbe raus. Ich wohne leider nicht im Viertel, ich wohne da in der Nähe vom Kampnagel. Und da ist einfach total gut, da kann ich einfach richtig gut im Stadtparksee trainieren. Da komme ich schnell auch über Berliner Tor auf den Deich und habe die Alsterschwimmhalle um die Ecke. Also die Trainingsbedingungen sind da für mich eigentlich auch voll gut.
Okay, aber das heißt, das stellst du dir jetzt den Plan komplett selber zusammen? Weil die können ja nicht alle aus der Abteilung dann dahin kommen, wo du gerade bist. Nee. Das stelle ich mir ja total, irgendwie auch so organisatorisch ganz schön krass vor.
Ja, voll. Nee, wir sind aber auch eine Riesenabteilung. Ich glaube, wir sind 900 Mitglieder. wir sind echt eine große Abteilung. Wir haben 30 TrainerInnen. Und wir sind eigentlich wir haben ein super Orga-Team. Also wir haben eine Liga-Wertin, Sportwart, wir haben ganz viele, die da unterschiedliche Rollen haben. Wir hatten auch eine Diversity-Frau, die vieles organisiert hat. Also auch so Flinter-Trainings hatten wir teilweise. Also eigentlich echt gut organisiert bei uns alles. Und wir haben eigentlich eine App, wo alle Trainings auch eingestellt sind. Ich bin zum Beispiel auch Schwimmtrainerin im Verein und ich gebe donnerstags immer das Schwimmtraining in der Alsterschwimmhalle und dann haben wir unterschiedliche Lauftrainer und unterschiedliche Radtrainer und die stellen quasi ihre Trainings immer in eine bestimmte App ein, wo auch jedes Mitglied eingeladen wird in diese App und da wird alles organisiert.
Ah, okay, aber da muss man ja schon, wenn man dann irgendwie bald einen Wettkampf hat, selber gucken, was mache ich jetzt zuerst. Ne? Also schwimmen, Fahrradfahren.
Genau, das war letztes Jahr bei mir auch so. Ich habe mittlerweile einen Trainer und der Trainer, der schreibt mir Trainingspläne. Mhm. Genau, das ist nochmal in einer separaten App und da steht eben drin, dass ich heute diese eine Stunde Intervalle fahre auf dem Fahrrad und dann eben laufe und dann, genau, weil ich einfach mittlerweile auf so einem hohen Leistungsniveau bin und ich selbst ja keine Sportwissenschaftlerin bin und keine Ahnung davon habe, dass, genau, wir mittlerweile einen Trainer auch vom Verein gestellt bekommen haben. Genau, da habe ich letztes Jahr auch stark drum gekämpft, weil wir eben letztes Jahr ja auch von der Bundesliga leider abgestiegen sind und letztes Jahr ein bisschen weniger Support hatten. Und da habe ich irgendwann ganz, ganz laut geschrien, weil ich mir so dachte, oh Mann, Alter, wir haben hier irgendwie eine Frauen-Bundesliga-Mannschaft und wir kriegen hier gar keinen Support. Also wir haben keinen Trainer, wir haben keinen, also wenn du in die Bundesliga gehst, das ist ja beim Fußball auch, was die für ein Setup haben. Die haben Trainer dabei, die haben Social-Media-Team dabei, die haben Physiotherapeutinnen dabei, die haben ja alles so. Und das hatten wir alles nicht. Wir sind irgendwie, wir drei Mädels sind mit meinem Bus da runtergecruised, mussten irgendwie noch die Wettkampfunterlagen holen und wir hatten halt den ganzen Orga-Kram noch irgendwie und das ist als Athletin einfach nicht gut. So, du brauchst einfach Entlastung, um dich auf deinen Wettkampf fokussieren zu können. Genau, und dann waren wir auch alle total unerfahren, weil das war ja auch für mich letztes Jahr die erste richtige Triathlon-Saison. Und die Wettkämpfe in der Bundesliga sind einfach auch ultra strategisch. Und da hast du als Anfängerin eigentlich gar keine Chance. Und deswegen sind wir da alle letztes Jahr so ein bisschen ja, aufs Maul gefallen, würde ich sagen, weil wir einfach keine Erfahrung im Team hatten, wenig Support hatten und dann so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden mit diesem Bundesliga-Format, was einfach krass anspruchsvoll ist.
Ja. Und krass, und wenn du sagst Teams, also weil ich hätte jetzt gedacht, da ist man eben mehr oder weniger ist ein Individualsport.
Nee. Also in der Bundesliga ist komplett Team. Ist alles Mannschaftssport, weil du musst, also es gibt auch Wettkämpfe, wo die Einzelwertung gemessen wird und dann kriegt man pro Platzierung so Punkte. Aber vor allem der erste Wettkampf war, dass wir als Team gemeinsam ins Ziel kommen und unsere gemeinsame Teamplatzierung wurde dann gewertet. Okay. Und da musst du halt schon strategisch gucken, wenn du jetzt zwei super gute Schwimmerinnen hast, aber eine dritte, die ist super schlecht im Schwimmen, kommen alle drei halt unterschiedlich spät oder früh halt aus dem Wasser raus. Und das ist halt strategisch nicht gut durchdacht. Also du brauchst drei ungefähr leistungsgleich starke SportlerInnen für zum Beispiel dieses Staffelformat, wo du einfach gleichzeitig ins Ziel kommen musst. Und das hatten wir nicht. Also wir hatten so ein ausgebautes Team nicht und wir hatten das Wissen darüber auch nicht. Und das war halt letztes Jahr so ein bisschen schade, weil wir hätten das Potenzial auf jeden Fall gehabt, in der Liga zu bleiben. Wir hatten letztes Jahr wirklich viele starke Mädels, aber wir hatten einfach das Ganze drumherum nicht mehr. Keine Erfahrung, wenig Support. Ja, das war ein bisschen schade.
Ja, Wahnsinn, aber gut, wenn das jetzt hoffentlich besser wird.
Ja.
Und wenn ich jetzt, also ich nicht, aber wenn jemand zur FCSP Triathlon Abteilung möchte und da mitmachen möchte, was sollte man denn so mitbringen?
Kein rechtes Gedankengut. Das ist so das Erste. Ja, wir sind ein sehr, sehr offener, sehr diverser und auch toleranter und sehr liebevoller Verein oder Abteilung auf jeden Fall. Es ist uns ganz wichtig, dass niemand irgendwie in irgendeiner Art und Weise bewertet, diskriminiert oder irgendwas wird. Und das da so wird jeder auch im Verein aufgenommen. Und das ist irgendwie total spannend, weil wir haben so komplett unterschiedliche Typen bei uns im Verein. Das ist so lustig von, weiß ich nicht, dem 80-jährigen Opi, der einfach gerne läuft, bis hin zu mir, die irgendwie wirklich Leistungssport betreibt und das super ambitioniert macht, haben wir wirklich jegliche Art von Mensch bei uns im Verein. Und das, ich glaube, man muss gar nicht so viel mitbringen, außer wirklich Spaß und Toleranz, so.
Also jeder kann es sozusagen dann auch schaffen, da, weil es ist ja schon erstmal eine Hausnummer, wenn man
voll.
Sich das so vorstellt.
Aber es ist schon so, dass uns Verein ein Anliegen ist, dass jede Trainings so aufgebaut sind, dass jedes Level schaffen kann. Genau, also wir haben auch Also meine Trainings sind schon so für die Liga-StarterInnen angepasst, aber es gibt auch AnfängerInnen-Trainings und auch Trainings, die für alle Level willkommen sind. Also es ist schon so, dass wir alle im Verein oder vor allem die TrainerInnen im Verein bei der Erstellung unserer Trainingspläne darauf achten, dass jedes Level das mitmachen kann.
Ja. Okay. Ja, spannend. Und es ist, also sagst du, hast du jetzt ein bisschen schon angesprochen, ist auch so, dass ihr euch untereinander mal so trefft. Ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit, aber ja, dass da schon auch so Freundschaften entstanden sind.
Ja, auf jeden Fall. Genau, also jetzt vor allem auch mit der Ligamannschaft. Das ist jetzt cool, weil wir halt ein Regio-Team der Herren und ein Regio-Team der Damen haben. Und wir waren jetzt letztens auch im Trainingslager zusammen. Das war super lustig. Und wir versuchen das auch regelmäßig nach meinem Donnerstagsschwimmen auch essen zu gehen. Wir treffen uns am Wochenende auch häufig zum Rennradfahren. Genau. Und was ich auch noch gar nicht gesagt habe, ist, es gibt ja noch eine vierte Disziplin. Das fällt mir jetzt gerade so auf.
Ja.
Das ist ja die Wechselzone.
Aha.
Du hast ja vorhin mit dem Badeanzug nochmal gefragt.
Ja.
Also es gibt ja das Schwimmen, Radfahren und Laufen und dazwischen muss man in die Wechselzone. Das ist auch die vierte Disziplin, die gemessen wird. Das heißt, es gibt viele, die schwimmen mit einem Neoprenanzug noch drüber, weil es für Menschen, die schwimmen technisch nicht so super gut können, gibt ein Neoprenanzug auch ein bisschen Auftrieb und hält ein bisschen stabiler am Wasser. Und deswegen schwimmen eigentlich die meisten Menschen mit einem Neoprenanzug, weil es auch ein bisschen schneller machen soll. Genau, und dann musst du aber in der Wechselzone möglichst schnell einen Neoprenanzug ausziehen können und dann möglichst schnell aufs Fahrrad springen können, um auf die Rennstrecke zu kommen. Das ist so die erste T1-Zeit, also die erste Wechselzonenzeit. Und dann gibt es noch eine zweite Wechselzonenzeit. Das ist die, wenn du vom Fahrrad aufs Laufen gehst. Dann musst du halt vom Rad springen, Radschuhe ausziehen, super schnell in die Laufschuhe schlüpfen und dann ab auf die Rennstrecke. Bei mir ist es schon mal einmal passiert, dass ich auf der Laufstrecke einmal mit Helm gelaufen bin, weil ich vergessen habe, den Helm abzusetzen. Aber das ist tatsächlich auch im Triathlon super tricky, weil es gibt da so Regularien, wo du auch deine Klamotten hinwerfen musst. Das ist meistens so eine gelbe Box, die steht neben deinem Fahrrad in der Wechselzone. Und wenn du es nicht schaffst, den Helm da reinzuwerfen und dein Helm neben der Box liegt, dann gibt es Strafpunkte. Also das ist nochmal so eine vierte Disziplin, wo es einfach sehr viel um Schnelligkeit und Genauigkeit auch geht.
Das ist absolut Wahnsinn, weil ich tauche ja und bei mir dauert es, den Neopren anzuziehen. Ja. Bestimmt so lang wie euer ganzer Wettkampf, aber gut.
Ja.
Ja, spannend auf jeden Fall.
Voll.
Ja, und genau, also du, haben wir schon gesagt, das ist ja auch einfach das super Spannende. Wie alt bist du eigentlich?
32,
so. Das, und du hast ja eben schon gesagt, der 80-Jährige ist dabei, du bist 32, dann gibt es noch Jüngere. Ist es dann gar nicht so, dass es da irgendwie so wie beim Fußball so Jugend und dann kommt man da und da?
Doch, das gibt's schon. Also okay. Ich war jetzt schon auch sehr, sehr alt für die Bundesliga. Da sind schon, da sind, die meisten sind da 20. Also von 16, 17, 18, 20, das sind so Mädels, die im Internat gerade sind, im Sportinternat und gerade quasi hochgezüchtet werden, sage ich das, oder eben anfangen gerade zu studieren, also sehr junge. Und deswegen ist die Sprintdistanz auch einfach ausgelegt für die jungen, spritzigen Hüpfer. Aber je älter du wirst, desto mehr gehst du in die Langdistanz, weil es da halt darum geht, Ausdauer und geistige Stärke zu besitzen. Und das hast du im höheren Alter. Also ich bin gerade eigentlich im perfekten Triathlon-Alter.
Okay, genau. Ja, aber ich fand es halt gerade so spannend, dass du ja auch gesagt hast, dass du erst 2024, also vor 2 Jahren, dazu gekommen bist. Dann warst du ja eigentlich schon recht alt im Sport. Also so, ne? Und das finde ich halt wirklich Wahnsinn, dass du dann ja jetzt so erfolgreich auch bist irgendwie, ne? Und wie bist du dazu eigentlich gekommen? Erzähl mal. Also du bist vorher schon geschwommen dann, oder? Weil irgendwo muss es ja herkommen.
Ja, ist eine gute Frage. Also ja, eigentlich komme ich aus dem Leistungssport, vom Schwimmen. Ich habe das aber auch schon mit 14, 15 aufhören müssen, weil ich dann schwer krank geworden bin. Aber genau, ich habe auf jeden Fall einige Jahre Leistungssport im Schwimmen gemacht. Aber gut, habe halt mit 14 aufgehört und jetzt bin ich 32. Also ich habe mit 30 einfach wieder angefangen und ich habe davor eigentlich nicht ambitioniert Sport getrieben. Ich habe so Hobbysport betrieben. So, keine Ahnung, 2-3, 4-mal die Woche vielleicht Sport gemacht, weil ich einfach Sport schon immer als wichtiges Tool irgendwie brauchte in meinem Leben. Aber es gab auch Jahre, da habe ich gar keinen Sport gemacht. Da habe ich irgendwie nur, keine Ahnung, Dosenbier getrunken und bin feiern gegangen. Also die Zeiten gab es auch. Das bin jetzt keine Vorzeigeathletin, die hier einen astralen Lebenslauf hat. Ich hatte auf jeden Fall auch sehr, sehr viele wilde Jahre, wo ich gar keinen Sport gemacht habe. Deswegen ist es schon sehr erstaunlich, dass ich einfach mit 30 oder jetzt wie alt war ich letztes Jahr? 31, dass ich mit 31 einfach Europameisterin geworden bin. Das ist schon einfach verrückt.
Das finde ich ehrlich gesagt total toll und das macht total Mut. Und weil ich auch echt finde, so gerade so Sportler, man ist da ja auch so ein bisschen, ja, wird oft auch echt gejudged, so nach dem Motto, jetzt bist du eh schon so alt, na gut, voll, dann lege ich mich mal aufs Sofa oder gehe nur noch in Jolly. Mhm. Nein, also das ist wirklich echt cool. Und genau, du hast dann vor 2 Jahren deinen ersten Triathlon gemacht und bist dann direkt in die Top 10 bei der WTCS.
Das ist World Championship Series,
nennt man
das.
World Championship Series in Hamburg gekommen. Mhm. Ja, erzähl nochmal, was ist das genau?
Das ist so, es gibt so mehrere von diesen World Championships und deswegen halt Series, weil das sind mehrere internationale Wettkämpfe, die überall auf der Welt ausgetragen werden und man kann darüber so ein bisschen Punkte sammeln. Also ich weiß, beim Fußball gibt es das, glaube ich, auch so eine Weltrangliste vielleicht.
Ja.
Genau, und beim Triathlon gibt es sowas auch, dass es so eine Weltrangliste gibt. Die wird online geführt und dann kann man über diese bestimmte Wettkämpfe eben diese Punkte sammeln.
Genau. Ah, okay. Mhm. Und da bist du dann genau gleich gelandet. Und wann hast du dann selbst gemerkt, das ist jetzt nicht nur hier ein bisschen Hobby, sondern jetzt wird es dann doch nochmal ein bisschen, also dass du echt Potenzial hast. Wann war das so?
Ja, ich glaube schon tatsächlich nach diesem Wettkampf.
Okay.
Weil ich meine, das war mein allererster Wettkampf. Bin da irgendwie jetzt nicht mit dem grottigsten Setup überhaupt gestartet. Also klar, man kann auch mit dem Klappfahrrad starten, das bin ich jetzt nicht. Aber ich hatte schon ein Triathlon-Fahrrad, aber ja, einfach uralt. Und hab schon ganz gut trainiert, aber halt noch nicht so auf Leistungsniveau. Und ja, wenn du dann einfach Top 10 in so einem internationalen Format wirst, dann checkst du eigentlich relativ schnell, okay, ich glaube, ich habe Potenzial. Ja, und das hat mir der Verein auch super schnell gespiegelt, dass ich einfach sehr, sehr stark bin. Genau, und dann habe ich tatsächlich auch einfach im letzten Jahr einfach durch den Verein auch gemerkt, mach das mal ein Jahr lang ambitioniert und guck mal, was draus wird. Und ja, dann ist einfach relativ viel draus geworden im letzten Jahr.
Ja, ja, echt mega cool. Aber man muss ja dazu auch sagen, du trainierst unglaubliche 10 bis 12 Mal. Mhm. Ich habe keine. Also, ich finde ja 2 Mal schon ganz gut, ehrlich gesagt. Aber wie teilt man denn 10 bis 12 Mal auf so eine Woche auf?
Ja, gute Frage. Für mich ist das so schon komplett normal geworden. Ich habe tatsächlich letzte Woche sogar 13 Mal trainiert.
Oha.
Ja, also es wird irgendwie auch immer härter gerade.
Aber du schläfst auch irgendwann.
Ja, aber tatsächlich wenig.
Echt? Okay,
ja.
Weil ich dachte, das müsste man dann.
Ja, man müsste das. Mhm. Aber es ist schon so, dass ich einfach auch in den Abend- und Nachtstunden relativ viel arbeite. Wir kommen ja, glaube ich, später noch ein bisschen zu meinem Job.
Mhm.
Und es ist auch nur mit so einem Job irgendwie auch möglich, so viel zu trainieren. Aber ja, was war deine Frage? Wie mache ich das mit den 12
genau,
Mal die Woche trainieren?
Du kannst auch gerne schon mal sagen, was du beruflich machst, damit man das kapiert.
Ja, genau. Also ich bin Psychologin und arbeite als Krisenpsychologin in einer Suizid-Hotline für Kinder und Jugendliche. Und da ist einfach am meisten in den Abend- und Nachtstunden los.
Okay, genau. Das heißt, dann fängt deine Schicht auch erst so spät an.
Ja, also ich fange meistens nie vor 18 Uhr an zu arbeiten. Das Gute ist, dass ich halt den ganzen Tag Zeit habe zum Trainieren und zum Essen. Also das kommt ja auch noch dazu, dass wenn man so viel Sport macht, muss man auch einfach echt viel futtern. Genau, und es ist schon so, dass ich eben dann arbeite, wenn die anderen Leute chillig Netflix gucken oder halt zu Hause abhängen, dann fange ich halt an zu arbeiten. Und den ganzen Tag, also dadurch, dass ich auch einfach häufig bis 2 Uhr nachts arbeite, komme ich um 2:30 erst ins Bett und stehe aber auch nicht vor 10 Uhr auf. So, ne? Also es gibt auch ganz andere Triathleten, die einen ganz normalen Job haben von 9 bis 17 Uhr und die stehen morgens um 5 auf und machen ihre Trainings von 6 bis 8 und gehen dann zur Arbeit. So, ne, die Menschen gibt es auch und bei mir ist es eher andersrum und es passt für mich auch deutlich besser. Ich finde es irgendwie auch schön, in den Tag zu starten mit etwas, was mir halt richtig Bock macht. Also ich stehe einfach morgens gerne auf, esse mein Porridge und gehe dann erstmal ins Fitnessstudio oder schmeiß mich erstmal aufs Rennrad oder gehe erstmal laufen und starte den Tag halt wirklich mit Dingen, die nur für mich sind, so, wo ich halt richtig Freude dran habe. Früher fand ich das irgendwie voll kacke, morgens aufzustehen, zur Lohnarbeit zu gehen und erst abends Zeit für Sport zu haben, wenn du schon gar keinen Bock mehr hast und ausgelaugt bist. Und ich mache das jetzt schön anders. Ich mache jetzt irgendwie erst Sport und fange erst abends an zu arbeiten und finde das irgendwie ganz gut so. Ja.
Wahnsinn, aber hast du denn da auch machst du auch so Dinge, die normale Menschen machen, dann auch irgendwie dazwischen? Und wie kriegst du das hin?
Ja, doch, das mache ich schon noch. Aber es ist, ja, also ich habe wirklich diese Doomscrolling-Zeit, die habe ich einfach nicht. Also ich hänge jetzt nicht zu Hause eine Stunde am Handy. Die Zeit habe ich einfach nicht mehr. Es ist schon alles sehr, sehr eng getaktet und habe wenig Freiräume und husch auch von Termin zu Termin. Also es ist schon auch einfach anstrengend, das alles zu handeln. So. Und ich freue mich dann auch, wenn die Off-Season ist und ich im Oktober dann wieder Zeit für Konzerte habe oder sowas. Es ist gerade, also letztes Jahr habe ich das sehr diszipliniert durchgezogen. Dieses Jahr bin ich schon so ein bisschen lockerer, dass ich mir das irgendwie auch mal erlaube, eine Trainingseinheit ausfallen zu lassen, weil mir jetzt irgendwie der Geburtstag meiner besten Freundin wichtiger ist. Ja. So, das mache ich schon. Aber ja, es ist tatsächlich immer so ein, ich muss mich schon entscheiden häufig. Und jetzt vor allem in der Hauptsaison ist es schon auch so, ah, okay, da ist jetzt ein Festival, da ist ein Wettkampf, da ist dies. Also man muss schon immer abwägen und gucken und gut planen. Und ich bin wirklich jetzt schon komplett durchstrukturiert bis Oktober.
Okay, das heißt, du hast jetzt bald auch wieder einen Wettkampf, also auf den du dich gerade vorbereitest?
Ja, es ist tatsächlich jetzt schon die Europameisterschaft, okay. Die ist jetzt schon Mitte Juni.
Und wo ist die?
Die ist in Spanien, dieses Jahr in Tarragona, das ist neben Barcelona und spannenderweise auch die erste Tour de France-Etappe, die geht auch da lang. Das ist also ganz cool, dass 2 Wochen nach meinem Triathlon da auch die Tour de France lang düst.
Cool. Ja, Mensch, das ist ja echt, also Hut ab, kann ich nur sagen. Wirklich, es ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und deswegen wurdest du ja auch vom FC St. Pauli mit der Ehrennadel ausgezeichnet. Erzähl mal, wie war das? Wo war das?
Das war tatsächlich genau hier, da drüben, in dem Raum.
In den Fanräumen, genau. Wir haben ganz vergessen zu erzählen, dass wir heute wieder im Konferenzraum der Fanräume sind. Vielen, vielen Dank dafür.
Genau. Ja, das war hier. Wir hatten hier unsere Weihnachtsfeier von der Abteilungsleitung. Und ich habe damit gar nicht gerechnet, so überhaupt gar nicht. Aber eine sehr gute Freundin von mir aus dem Verein, die hat sich dafür, glaube ich, stark gemacht, dass ich diese Ehrennadel bekomme. Und die hat mir da die Tage davor auch schon die ganze Zeit so Nachrichten geschrieben, ey Claudi, du darfst auf jeden Fall nicht früher abhauen. Und es war ja Off-Season, weil es im Dezember war. Oder Ende November, ich weiß es gerade gar nicht genau. Und ich wollte an dem Abend noch nach Berlin auf eine Party fahren und wollte halt irgendwie abends noch in den Zug springen. Und Diana, also die Freundin, war dann immer so, meinte so, nee, Claudia, du musst jetzt einen Zug später, du musst jetzt hier nochmal warten, weil es passiert nochmal was ganz Wichtiges. Und was passiert denn jetzt hier? Ja, und dann kam plötzlich ein Mensch aus der Ehrenamtsabteilung und hat dann diese Ehrennadel verliehen. Und das war irgendwie ein richtig schöner Moment. Ja, das war einfach noch so, ach wie cool, so einen wertschätzenden Verein an der Seite zu haben, der das irgendwie auch nochmal extra wertschätzt, einfach diese Leistung. Ja.
Voll, also ich finde das auch echt super, weil ich glaube, es gibt echt einige Talente, die dann vielleicht auch mal nicht so auffallen.
Ja.
Und dass du dann halt auch so gefördert und gefordert wurdest, das ist doch echt, echt schön auf jeden Fall.
Voll.
Aber wo ich noch mal drauf hinaus möchte natürlich, ist dieses Freizeit, wie du das alles unter einen Hut kriegst.
Mhm.
Weil du hast ja nicht nur den FC St. Pauli, den Fußballverein da, der jetzt leider abgestiegen ist, der dir viel bedeutet, sondern auch die Punkszene so, die rund um den FC St. Pauli zumindest mal sehr deutlich herrschte, sagen wir mal so.
Ja.
Was bedeutet die dir und kriegst du das noch irgendwie hin? Konzert hast du eben schon ein bisschen angesprochen.
Ja, genau. Also Konzerte kriege ich leider gerade überhaupt nicht hin. Was ich auf jeden Fall in der Off-Season noch regelmäßig hinbekomme, ist irgendwie ins Jolly zu gehen oder eben auch auf Konzerte zu gehen. Ich höre halt relativ viel, ist auch übertrieben, aber also neben so linken Rap höre ich schon auch viel auch noch so Punk. Und ich würde schon sagen, also ich bin sehr konservativ, streng und systemorientiert, nenne ich es mal, aufgezogen worden. Und das hat mich schon auch immer gerettet, bei den Punkern abzuhängen. Also ich hatte in der Jugendzeit auf jeden Fall auch so eine Phase, wo, also die verkörpern ja was ganz anderes. Die verkörpern ja fuck the system und mach das, was dir gefällt, so. Und ich war so, ja, ey, Claudi, check das mal. Mach mal das, was du brauchst und funktionier nicht immer in diesem ganzen System, sondern brech da auch mal aus, so. Und dann gab's halt immer wieder auch in meinem Leben die rebellischen Phasen, die mich auch einfach gerettet haben, so nicht komplett abzustürzen. Genau, und das ist irgendwie, erfahre ich immer wieder und erfahre ich auch hier im Viertel immer wieder. Es ist so ein Spiegel und so ein Reminder für mich, auf mich zu gucken und zu gucken, was brauche ich, was tut mir gut und aufzuhören, mich ständig von diesem Hamsterrad so leiten zu lassen, sondern einfach wieder ein bisschen zu mir zu kommen und zu gucken, hey, welchen alternativen Weg gibt es nicht vielleicht auch, mit dem du dich viel wohler fühlst.
Mhm. Ja. Und hörst du auch Punk, wenn du läufst oder trainierst? Oder?
Eher danach voll viel, beim Duschen so. Ja, nee, genau, beim Laufen höre ich tatsächlich eher so Techno. Ja, aber so danach beim Duschen höre ich schon gerne Punk, ja.
Also schon so die Szene, wo du auch herkommst.
Ja.
Und ist ja jetzt schon, wir wollen auf jeden Fall jetzt hier nicht die Diskussion aufmachen, ob Diamonds ein Lied ist, was ins Stadion gehört oder ob St. Pauli leider oder nicht leider jetzt vielleicht doch ein bisschen poppiger geworden ist mit der Zeit. Aber genau, wenn man jetzt mit dem Sonderzug fährt, merkt man das ja schon auch, ne, dass wirklich wenig Punkrock noch gespielt wird, so im Gegensatz zu früher. Ich meine, so lange bist du noch nicht dabei, aber...
Nee, genau, und ich saß ja leider auch noch gar nicht in einem Sonderzug. Stimmt. Also ich kann das noch gar nicht beurteilen. Ja, genau, und ich, also es ist, wie gesagt, also mir geht's beim Punk auch weniger um Musik, sondern mehr um die Haltung. Also das ist halt das, was... ja, was ich einfach total wichtig finde und was der Verein auch einfach, finde ich, auch immer noch verkörpert. Ob das jetzt Punkmusik sein muss oder einfach diese, ja, diesen Wert nach außen tragen. Leb so, wie du das möchtest und wie du das brauchst und lass dir das von niemandem irgendwie kleinreden. So.
Ja, weil du hast ja auch manchmal, und deswegen finde ich das umso krasser, was du alles leistest, also wirklich Wahnsinn. Du hast ja auch ein bisschen mit deiner Gesundheit zu kämpfen, mit deiner mentalen Gesundheit. Du hast eine PTBS oder wie, also eine posttraumatische Belastungsstörung. Ja, magst du einmal erklären, was das genau ist?
Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall eine Art von einer Traumafolgestörung. Viele Menschen kennen das vielleicht von so Kriegssoldaten, die einfach ja lange im Krieg waren und viel Fürchterliches erleben mussten. So gibt es das aber auch bei Menschen, die jetzt in ihrer Kindheit zum Beispiel viel Missbrauch, Gewalterfahrungen, Folter, Menschenhandel, ja, sowas erlebt haben. Genau, dass die Menschen eben auch unter posttraumatischen Belastungsstörungen leiden. Genau, oder eben nach Naturkatastrophen oder eben Krieg. Das sind so die gängigen Gründe oder Auslöser, warum man so eine Erkrankung leider mitbekommt. Und es gibt den Unterschied zwischen auch so akuten Belastungsreaktionen oder Störungen, was halt häufig Menschen haben, wenn sie eben einen schlimmen Verkehrsunfall hatten oder eben aus dem Krieg kommen oder eine Naturkatastrophe erlebt haben, dann ist das auch gut wieder handelbar und dann geht es nach einer Weile auch wieder zurück. Es gibt aber auch Menschen, die haben das chronisch. Also das nennt man dann die komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Das ist meistens, wenn die Menschen das einfach über sehr, sehr viele Jahre erleben mussten, diese schlimmen Erfahrungen. Genau. Und vielleicht auch, wenn sie das auf unterschiedlichen Ebenen erfahren mussten, also sowohl Kind als auch Jugend als auch im Erwachsenenalter oder dann ist noch irgendwas anderes passiert, dann ist es eben chronisch und das ist bei mir leider der Fall.
Genau. Okay, also du hast die chronische Variante. Aber du sagst schon, es ist auch wichtig, darüber zu sprechen, ne?
Voll, also vor allem für Betroffene ist es einfach super schambehaftet. Also das sind ja einfach auch sehr schlimme Dinge, die einem da widerfahren sind. Es ist super anstrengend, darüber zu sprechen. Also jetzt sitze ich hier nicht locker. Also ich merke auch, wie angespannt ich bin, wenn ich darüber spreche, weil das sind einfach das sind Situationen, wo man auch einfach in Lebensangst schwebt. So, also ob jetzt Krieg oder bei Missbrauchs- oder Gewalterfahrungen ist das einfach häufig so, dass man einfach ganz, ganz dolle Angst um sein Leben hat. Und wenn man das einfach über so lange Zeit und viele Jahre seines Lebens hatte, dann lernt das Nervensystem eigentlich kontinuierlich in Alarmbereitschaft zu sein. Also es ist eigentlich immer so hypervigilant, nennt man das so, oder Hypervigilanz. Also das Nervensystem ist eigentlich immer in so einer Überreaktion, weil es die ganze Zeit Angst hat, dass irgendwas passiert. Und das ist super belastend, so super anstrengend. Und da merke ich persönlich bei mir zum Beispiel, dass der Sport da super, super gut mich reguliert und mich super gut runterfährt. Und ich glaube, deswegen brauche ich auch so viel Sport und tut mir irgendwie auch so gut, weil ich merke, ich erlebe so einen ganzen Tag und gehe irgendwie dann vielleicht mal nachmittags auch zum Training und merke, danach komme ich, also gestern ist mir das auch wieder aufgefallen, dass ich nach dem Lauftraining einfach als ganz anderer Mensch wiederkomme. Davor mache ich mir 1000 Gedanken, habe irgendwie Angst um X und Y und gehe dann laufen und merke, wie klarer ich nach und nach einfach werde und wie viel gesettelter ich einfach werde. Und das tut mir dann einfach voll gut, dieser Sport so als Ventil.
Ja. Voll. Aber was ich mich halt mal gefragt habe, viele Menschen mit psychischen Problemen, in Anführungsstrichen, haben ja auch so Schwierigkeiten, sich aufzuraffen, ne? Und das ist ja gerade bei so einem Sport, den du machst, ja, auf jeden Fall nötig, dass man sich dann aufrafft, ne?
Ja.
Und wie kriegst du das immer hin?
Das ist ganz unterschiedlich. Also auch wenn ich so akute Belastungsphasen habe, wie ich sie zum Beispiel jetzt auch im März hatte, da hatte ich eine ganz, ganz schwere Phase. Da habe ich meinem Trainer auch mal eine Sprache geschickt und meinte, ey, ich kann gerade einfach nicht. So, ich muss jetzt irgendwie mal ein paar Tage aussetzen, mir geht's gerade richtig schlecht. Es ist schon so, dass ich mich trotzdem versuche aufzuraffen, weil ich merke, mir tut's einfach gut. Also auch wenn ich so, ich weiß nicht, ob Menschen das so ein Begriff ist, was damit mit Menschen passieren, wenn sie so eine akute Stressphase haben. Also das kann ja von Panikattacken über teilweise ähnlich epileptische Krampfanfälle sein. Also das ist schon auch heftig, was mit den Menschen da passiert und wie nah Psyche und Körper da eng miteinander verbunden sind und was die auch im Körper auslösen können. Das ist schon nicht so lustig, was die Menschen dann erleiden müssen. Und da merke ich einfach, hey, ich muss mein Nervensystem wieder regulieren. Und da versuche ich wirklich, mich zu diesen Dingen zu zwingen, weil ich weiß, die tun mir einfach gut. So, und jetzt einfach nur im Bett zu liegen, mich zurückzuziehen. Also ich brauche das manchmal. Also manchmal habe ich einfach nicht die Kraft, das ist so. Aber ich habe einfach gelernt, dass mir das einfach ja viel hilft, mich zu bewegen, rauszukommen und mein Nervensystem irgendwie zu regulieren. Aber es gibt auch wirklich Phasen, die hatte ich jetzt sehr, sehr lange nicht, da bin ich sehr froh. Aber genau, es gibt die Phasen, wo ich auch 3 Stunden lang in einer Panikattacke hänge. Und wer weiß, wie so eine Panikattacke ist. Und wenn man da 3 Stunden drin hängt, bist du danach so kaputt, dass da nicht viel geht. So. Und da bin ich einfach froh, dass ich das jetzt gerade gut handeln kann. Ich bin auch einfach in einer richtig guten Behandlung gerade. Ich werde von meiner Hausärztin super betreut, ich werde von meiner Therapeutin super betreut und ich werde auch von einem Psychiater medikamentös super betreut. Also da bin ich auch was super privilegiert und bin mega dankbar dafür, dass ich einfach so gute Menschen um mich herum habe oder auch mein Physiotherapeut, der irgendwie mich anguckt und sagt, ey Claudia, du bist ja komplett verspannt im Brustbereich. Also selbst der erkennt, wenn gerade irgendwas mit mir los ist und ich so merke, ah okay, da muss ich mal was gegen machen. Da ist gerade wieder alles verspannt in mir. Ich habe gerade anscheinend mega, mega Angst vor irgendwas. Guck da mal gut hin. Also da bin ich einfach super dankbar, dass ich da einfach so ein stabiles Umfeld habe und auch Freunde, die ich jederzeit anrufen kann. Also da bin ich einfach unfassbar dankbar.
Ja. Ja, Wahnsinn. Also vielen Dank, dass du das erzählst. Und ich finde es ja auch, ich meine, das klingt so, als würdest du dich so einigermaßen durchschlagen, weil ich meine, was du alles leistest, das ist ja der Wahnsinn mit der Geschichte dann noch. Also wirklich ganz toll. Und du hast ja auch mal gesagt, vorhin hast du schon so ein bisschen angesprochen, dass dich dann so Pyro und sowas natürlich wieder ordentlich triggern können. Aber gleichzeitig der Verein ja auch so eine Medizin für dich ist. War das nur auf den Sport, also auf den Triathlon bezogen oder auch, wenn du zum Fußball gehst?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also klar, es gibt halt diese Hypervigilanz, ich habe das, diese Übererregbarkeit und ich bin einfach unfassbar schreckhaft. Also deswegen war, glaube ich, auch so die erste Südkurvenerfahrung für mich eine Katastrophe. Aber wenn man sich irgendwann so, also es geht halt darum, auch die Kontrolle wieder zu bekommen, Sicherheit zu bekommen, Halt zu bekommen. Und wenn ich mich auf Dinge einstellen kann, dann tun sie mir auch wieder gut. Und es ist ja auch einfach voll das schöne solidarische Miteinander in der Kurve. Und da sind einfach auch viele, viele gute Freunde von mir, die mir viel Halt geben. Und es gibt mir einfach viel, wenn da einfach, ich weiß gar nicht, wie viele Leute stehen denn auf der Süd? Wie viel tausend?
Fünf?
Ne? Also wenn da 5000 Leute um dich herum stehen und alle, oder 10, ne, und alle halt eben dasselbe singen und oder Arm und Arm und hochspringen und irgendwie so. Also mir gibt das total viel, diesen Gruppenzusammenhalt. Und im Verein ist es so, dass es da auch voll okay ist, mit welcher Labilität ich da auch zum Training komme. Also da erwartet niemand von mir, dass ich da meine 3,30er-Pace laufe im Lauftraining, sondern es ist wichtig, dass es mir irgendwie gut geht. Und wenn es mir nicht gut geht, dann ist das voll okay. Und das kenne ich so aus dem Leistungssport auch gar nicht. Also das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal von diesem Verein, dass alles in Ordnung ist. Und du kannst auch zum Training kommen und dann nur eine Stunde rumheulen. Du wirst dann nicht wutentbrannt nach Hause geschickt, weil du nicht leistungsfähig bist, sondern es ist voll okay. So, du wirst da solidarisch aufgefangen in jedem Zustand, in dem du bist. Und das ist einfach für mich super Medizin, weil das hast du im Leistungssport nicht oft, so ein Verein.
Ja, das war mir auch nicht so bewusst. Ich dachte immer, das geht nur das eine oder das andere. Also, dass man nicht Leistung bringen, also dass so ein FC St. Pauli vielleicht auch deswegen, weil er ein Herz hat und so, niemals so krass leistungsorientiert sein kann. Aber es kann anscheinend doch.
Ja.
Das ist halt, das ist ja wirklich schön zu hören. Ja, und du hast es auch schon gesagt, du arbeitest als Krisenpsychologin, Gesundheitspsychologin in dieser Hotline. Und das sind ja dann aber auch Geschichten, die du vielleicht von dir selber dann auch kennst, ne? Also es ist ja auch irgendwie dann krass, ne?
Ja, doch, das ist auf jeden Fall auch sehr herausfordernd. Und es ist auch nochmal was anderes. Also als Leistungssportlerin musst du es ja auch so ein bisschen können, über deine Grenzen hinauszugehen. Und das ist auch so ein bisschen, ich habe das ja durch meine Erkrankung leider lernen müssen, über meine Grenzen zu gehen und viel auszuhalten. So, und das kommt mir natürlich im Leistungssport zugute, ist aber ein großes Problem auf der Arbeit. Weil auf der Arbeit musst du dich professionell distanzieren können und musst du dich gut reflektieren können und musst du gut sagen können, hey, mir wird das hier gerade zu viel, weil sonst gehst du komplett kaputt. Und das ist etwas, was ich immer wieder auch aufs Neue lernen musste in meiner ganzen beruflichen Karriere. Also ich arbeite ja jetzt auch schon fast 10 Jahre und es gab sehr, sehr lange, also ich habe die Diagnose auch ultra spät bekommen. Das ist auch das Spannende an dieser Diagnose, dass die Jahre, Jahrzehnte später auch erst rauskommen kann. Dass man ja vielleicht, keine Ahnung, im Kinder- und Jugendalter halt diese schlimmen Sachen erlebt und sie erst im Erwachsenenalter, wie bei mir, erst rauskommt. Also ich hatte einfach so 10 Jahre dazwischen gelebt, ohne zu wissen, dass ich die Diagnose habe und habe die ganz anders überschattet. Also da war irgendwie Essstörung, war auch so ganz, ganz lange Thema bei mir. Damit habe ich meine Emotionen so reguliert, weil bei einer PTBS hast du einfach, bist du komplett überfordert mit deinen Emotionen, weil sehr viel ständig in dir hochkommt und das Nervensystem ja so überangespannt ist und du ganz oft keine klaren Gedanken fassen kannst. Und das habe ich lange einfach auch mit so Essstörung oder Sport kompensiert, bis dann irgendwann jetzt klar kam oder rauskam, dass es bei mir eine PTBS ist und ich das jetzt eigentlich erst richtig behandeln kann und mich auch erst richtig kennenlernen kann mit allem, was da so dazugehört. Genau, aber nochmal zum Job. Ja, da passiert sehr viel Parallelen auch zu meinem Leben oder zu einfach auch harten, unfassbar harten Geschichten. Also vor allem bei uns meldet sich ja auch ganz oft, weil wir ja auch ein streng vertrauliches, nahezu anonymes Angebot sind, kommt zu uns ja auch ganz oft die Dunkelziffer. Also das, was du einfach nicht mitbekommst in Deutschland, kommt bei uns an. Also ganz, ganz furchtbare, schlimme Sachen, die in deutschen Haushalten passieren, die kommen zu uns. Und genau, wir haben ganz viele Rufbereitschafts-, Polizeieinsätze, Notdienste, die wir täglich rufen müssen. Genau, weil da eben doch ganz viel Mist passiert hinter den dunklen Türen. Und für die Kinder sind wir eben da. Und das ist auf jeden Fall super herausfordernd, aber es ist ein super sinnvoller Job. Ich mache den unfassbar gerne. Ich habe ein ganz, ganz tolles Team. Und es ist einfach das schönste Gefühl überhaupt, wenn du weißt, dass du Kindern das Leben gerettet hast.
Ja, voll. Ja, Wahnsinn. Und dann machst du das so abends, nachts und ja, dann nächsten Tag geht's mit Sport weiter. Mhm. Ja, schon Wahnsinn. Also echt spannend, wie du das alles so unter einen Hut kriegst. Aber es scheint sich ja auch so ein bisschen wie so ein Puzzle zu fügen, dass es dir jetzt auch gerade echt ganz gut geht. Wie
voll,
so, ne?
Ja, voll.
Voll schön. Was würdest du denn sagen, die letzten 2 Jahre? Das waren ja wohl so die krassesten, würde ich mal so sagen, in deinem Leben, was ja alles so passiert ist.
Voll.
Was waren da so die emotionalsten Momente?
Ja, also genau. Ich versuche mich mal auf die positiven Dinge zu fokussieren.
Du magst.
Also ich glaube, somit das Schönste war schon auch, dass meine Familie gerade auch bei den Wettkämpfen so eng bei mir war. Also ich habe jetzt, als ich letztes Jahr, also ich war ja vor 2 Jahren, habe ich diesen WTC in den Top 10 beim allerersten Triathlon erreicht und letztes Jahr habe ich den ja overall gewonnen. Also ich habe den ja von 750 Starterinnen overall gewonnen.
Da schlackern mir die Ohren.
Und das ist, es ist schon einfach richtig cool gewesen. Und mein Patenonkel war da, dem ich ganz, ganz viel zu verdanken bin und oder habe. Mein Bruder war da und meine Nichte war da. Und meine Nichte, die habe ich mit aufs Treppchen genommen. Das waren alles so, das waren so richtig, richtig schöne Momente für
die
mich.
Die wohnen ja wahrscheinlich auch nicht in Hamburg, ne?
Also mein Patenonkel nicht, aber mein Bruder und Nichte, Neffe schon. Das sind auch, die sind auch ganz, ganz wichtig für mich. Bei denen bin ich auch wöchentlich. Und ja, die stehen mir so sehr nah. Und das ist halt total schön dann auch. Also meine Nichte ist danach, nach diesem Wettkampf, nachdem ich sie aufs Treppchen mitgebracht habe, ist die erstmal nach Hause mit meinem Bruder und hat irgendwie erstmal laufen gegangen, hat sie aufs Fahrrad gesetzt und ist dann noch ins Planschbecken gesprungen. Ich will jetzt auch so sein wie Kliegler, das war schon irgendwie cool.
Wie alt ist sie?
Die ist 5.
Ah.
Ja, genau. Also das war irgendwie mega schön, da irgendwie auch ja, so inspirierend zu sein und irgendwie dann auch so, ja, meine Family so glücklich zu machen. Genau, und dann war letztes Jahr mein Papa auch mit in Istanbul, wo die Europameisterschaft war. Das war irgendwie auch irgendwie sehr, sehr bewegend für mich und sehr schön, ihn so dabei zu haben, was ich jetzt auch nicht so selbstverständlich finde. Und das war irgendwie schön. Genau, und ja, das waren auf jeden Fall emotional schöne Momente. Ja.
Und genau. Worauf bist du so am meisten stolz von den ganzen Sachen, die du da jetzt ja schon eingesackt hast?
Ja, ich würde schon sagen, dass ich letztes und dieses Jahr überlebt habe. Also, weil da waren wirklich viele Momente, die für mich gar nicht leicht waren. Genau, und da bin ich einfach sehr stolz, dass ich jetzt hier sitze und darüber sprechen kann, was echt nicht einfach ist. Und ja, ich so viele tolle Freunde an meiner Seite habe, so viele tolle Menschen auch im Verein kennengelernt habe, dass es geschafft hat, mich da so zu öffnen und zu sagen, ey, ich habe ein Problem, ich brauche irgendwie Hilfe. Und da so viele Menschen sind, die irgendwie ja auch einfach sehen und ich auch mehr sehe, dass ich mehr bin als einfach nur diese Erkrankung, sondern einfach ein toller, vielfältiger Mensch mit ganz, ganz vielen Stärken. Und ich mich von niemanden und nichts auf meine Erkrankung zu reduzieren habe. Und das ist einfach super, super wichtig, dass man das versteht. Also wie beschissen auch manche Phasen sein können. Es kommen auch andere Phasen und es kommen wieder lebenswerte Momente, die einen Spaß machen und glücklich machen können. Ja,
ja, Mensch, ey, also das ist ja wirklich schönes Schlusswort fast, obwohl ich eigentlich noch was fragen wollte. Total, ich freue mich total, dass das also ein ganz, ganz schönes Gespräch mit dir und das, also wirklich das, was du erreicht hast, wie gesagt, schon ohne eine Erkrankung, weiß ich nicht, wie es geht, ehrlich gesagt. Und du hast die auch noch. Also ja, echt toll, wie du das alles meisterst. Aber hast du denn noch irgendwas für die Zukunft, was du dir dann wünschst? So, also für die Triathlon-Abteilung oder für dich persönlich?
Ja, also genau, ich glaube jetzt, dass die Triathlon-Abteilung auch ja, jetzt ein bisschen mehr vielleicht auch so LeistungssportlerInnen unterstützen möchte und kann und da auch ein bisschen mehr hinschaut. Das fände ich schön. Ich finde es auch schön, wenn der Verein allgemein ein bisschen offener auch über psychische Erkrankungen sprechen kann. Und ich würde es auch schön finden, ja, wenn erfolgreiche Frauen mehr gesehen werden und mehr Aufmerksamkeit bekommen. Genau, und nicht immer nur alles sich um den tollen Männerfußball dreht, sondern da vielleicht auch ja, ein bisschen Augenmerk auf andere Bereiche und auch das andere Geschlecht gelegt werden kann. Ja.
Ja, sehr. Kann ich nur so unterschreiben. Jetzt haben wir auch genau eine Stunde geredet. Möchtest du noch was loswerden? Ansonsten bedanke ich mich ganz doll für dieses wunderbare Gespräch.
Nee, das passt voll. Das war, glaube ich, richtig schön so, ja.
Definitiv. Ja, dann würde ich sagen, euch erstmal eine schöne Sommerpause. Mal sehen, ob ich mich, ich denke mal, zwischendurch melde ich mich nochmal wieder mit der ein oder anderen Gästin. Aber ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss.